Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und die Stadt».
Guten Tag, Frau Herth. Es freut mich sehr, Sie in diesem Studio da begrüßen zu dürfen. Sie sind Professorin für Städtebau am Institut für Raumentwicklung der Fachhochschule Ost. Und ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie an einem Bericht mitgearbeitet haben und auch die Projektleiterin waren, der hieß Kühle Räume in der Stadt. Also darüber, über dieses Thema Hitze in der Stadt und kühle Räume in der Stadt, werden wir jetzt halt eben auch gerade miteinander sprechen. Aber vielleicht ganz kurz, es ist natürlich immer noch wahnsinnig viel Temperatur überall in der Stadt. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben zwar jetzt 2, 3 kühlere Nächte gehabt, aber für mich, als jemand, der in Basel wohnt, war das ein ganz dramatischer Sommer. Oder das heißt, ich habe enorm viel Zeit zu Hause verbracht und also an den Nachmittagen gehe ich bei 35, 36, 37 Grad einfach nicht mehr raus. Sie sind jetzt schon Spezialistin, unter anderem auch wegen dieses Berichtes. Was ist Ihnen aufgefallen, wie im Moment Städte mit Hitze umgehen?
Also zuerst einmal war es natürlich in Zürich genauso heiß wie in Basel. Ich habe das auch als extremen Hitzesommer wahrgenommen, wie wir alle wahrscheinlich. Und da hat uns auch überrascht, weil wir ja nicht eine Hitzewelle hatten, so wie in den vorhergehenden Jahren auch nicht 2, die eine kurze Dauer hatten, sondern wir hatten jetzt die 3. Und vielleicht kommt sogar noch die 4. Hitzewelle, die länger angedauert haben. Das heißt, bis zu 10 Tage, 14 Tage anhalten Temperaturen über 30 Grad, Lufttemperatur. Und das sind schon ganz andere Maßstäbe, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Und da ist, glaube ich, jedem von uns bewusst geworden, dass sich da jetzt was an der Qualität des Sommers verändert und es wahrscheinlich in Zukunft auch sehr viel häufiger zu solchen Sommern kommen wird.
Genau, und eigentlich, was ich beobachtet habe, ist, es gab natürlich Informationen. Ich klebte immer wieder an Meteo Schweiz, um die Entwicklung zu sehen und zu sehen, wann darf ich wieder lüften und wann ist es einfach noch zu heiß draußen. Also ich war zwar gut informiert, aber wenn ich dann überlege, was ich konkret zur Verfügung hatte, und was ich in anderen Städten zum Teil gesehen habe, zum Beispiel Paris, da sind Leute, haben sich versammelt in kühlen Räumen und haben dort wirklich den Tag miteinander verbracht. So etwas ist mir in Basel jetzt nicht bekannt gewesen.
Ja, da teile ich Ihre Beobachtung. Also das, was wir auch aus neueren Umfragen, die wir am IRAP machen, wissen, ist, dass die meisten Menschen tatsächlich unter Hitze leiden. Das ist auch ein ganz normaler Vorgang, weil Menschen können mit Hitze nicht gut umgehen, einfach körperlich, physiologisch. Das betrifft eigentlich alle Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass deshalb die meisten Leute, wie Sie beschrieben haben, eigentlich auch nicht rausgehen. Wir haben jetzt Umfragen gemacht, die nahelegen, dass fast die Hälfte der Befragten gar nicht mehr rausgeht bei großer Hitze, sich gar keine Erfrischung holt oder Abkühlung sucht, sondern zu Hause bleibt und dort Schutz sucht. Was hat das damit zu tun, dass uns natürlich Swissmeteo informiert? Das ist natürlich erstmal klar. Da geht's um eine Warnung. Es geht darum, dass der Bund uns vor übermäßiger Hitze warnen muss. Hitze ist physiologisch schwierig für den Körper, einfach weil wir unseren Körper auf einer konstanten Temperatur halten müssen und bei Temperaturen über 30 Grad Außenraum ist das schwer, auch für unseren Körper, das überhaupt zu leisten. Wir funktionieren am besten bei 24 Grad, Das sind die Sachen, die wir alle jetzt wahrgenommen haben. Das ist völlig klar. Nun, wenn Sie jetzt fragen, Swiss Meteo warnt und ich bin informiert worden, aber was passiert sonst? Welche Angebote sind eigentlich da? Was kann ich eigentlich machen, wenn es draußen zu heiß wird? So ist es tatsächlich so, dass die meisten Städte, Kantone sich darauf beschränken, zu informieren. Und das ist auch erstmal richtig. Man kann auch viel erstmal selbst tun. Man soll viel trinken, hört man dann immer wieder. Man soll sich in kühlen Räumen aufhalten. Die Frage, die wir uns im Projekt gestellt haben, war aber, was ist, wenn man keinen kühlen Raum findet? Und was ist eigentlich, wenn die Wohnung von Tag zu Tag heißer wird? Auch das haben wir erlebt und man nachts auch keine Abkühlung findet. Ja? Und das sind die großen Fragen, mit denen wir uns jetzt in Zukunft beschäftigen müssen.
Genau. Also um es vielleicht noch ganz kurz nochmals auf der individuellen Ebene nochmals zu sagen. Wir wohnen in Gebäuden, die noch nicht für die Hitze eingerichtet sind, oder ein Großteil ist es noch nicht. Wir haben eine Zersplitterung der Gesellschaft und viele Menschen leben alleine. Wir haben vulnerable Gruppen, viele ältere Menschen mittlerweile, wir haben Obdachlose, wir haben Arbeiter, die auf dem Bau eigentlich sind noch bei 35 bis 38 Grad Temperatur. Wir haben ganz viele sogenannte vulnerable Gruppen und vor allem die Vereinzelung kann ja dazu führen, dass jemand in der Wohnung sitzt und dann nicht mal mehr irgendwie den Notruf betätigen kann, wenn er einen Hitzeschlag erleidet zum Beispiel.
Ja, das ist absolut richtig. Wir sind ja aus der Perspektive der Obdachlosen und Wohnungslosen an diese Studie erstmal rangegangen und haben uns auch damit beschäftigt, wer sind eigentlich die sogenannten vulnerablen Personengruppen, die da auch genannt werden. Weil es ist natürlich so, dass Personen, die schon Vorerkrankungen haben, Leute, die draußen arbeiten müssen, ältere Personen ab 65 besonders beeinträchtigt sind von hohen Temperaturen, viel mehr als das gesunde junge Erwachsene wäre. Wir wollten uns speziell aus der Perspektive von diesen Personengruppen eben mit diesem Thema beschäftigen, weil es ja auch um ein Schutzbedürfnis geht. Und es ist absolut, glaube ich, nicht mehr von der Hand zu weisen, dass in Fällen von Hitzewellen, in solchen Situationen, sich natürlich die Hospitalisierung erhöhen, viel mehr Leute von der Rettung abgeholt werden müssen, weil sie Kreislaufschwäche haben, weil sie akuten Hitzeschlag haben. Und wir glauben eigentlich, dass es relativ einfache Möglichkeiten gäbe, dem vorzubeugen. Und eine solche vorbeugende Maßnahme haben wir zum Beispiel in der Stadt Wien entdeckt. Und das sind die sogenannten kühlen Räume. Bedeutet Räume, die eine Temperatur von 24, 26 Grad haben, wo man sich hinbegeben kann, damit der Körper, damit der Kreislauf wieder normal arbeiten kann. Wenn man dann genug trinkt und sich ausruht, stabilisiert sich das ganze System wieder und man ist eigentlich aus dieser gesundheitsgefährdenden Situation rausgenommen.
Genau. Bleiben wir doch einen Moment bei Ihrem Bericht, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie eine Bestandesaufnahme gemacht und geschaut, wo gibt es solche kühlen Räume in der Stadt Basel. Und also mir kommen spontan vor allem Kaufhäuser in den Sinn. Dann noch die Unibibliothek und solche Räume. Aber ich glaube, es war relativ enttäuschend, was Sie da rausgefunden haben in Bezug auf die Passung dieser Räume.
Also in unserer Arbeit haben wir zwei verschiedene Sachen gemacht. Wir haben geguckt, wo gibt es schon kühle Räume in der Stadt? Welche vorhandenen öffentlichen zugänglichen Räume kann man eigentlich gut nutzen? Und in der Tat, da gibt es eine Menge die bereits diese Kriterien erfüllen würden, zumindest was die Raumtemperatur betrifft. Und das sind vor allem kommerzielle Räume, das sind Supermärkte, Einkaufszentren, Kinos, Schwimmbäder im Prinzip, Museen, all diese Einrichtungen sind klimatisiert und bieten diese Qualität. Natürlich sind die nur eingeschränkt öffentlich zugänglich oder zumindest, wenn man daran den Anspruch hat, dass sie konsumfrei öffentlich zugänglich sein sollten. Wiederum andere Räume, die eigentlich der sozialen Infrastruktur angehören oder die häufig benutzt werden, wie Quartiersräume, Altenpflegeheime, so Räume, wo Krippen oder Kindergärten drin sind oder Räume, die kirchlichen Einrichtungen gehören, die wären eigentlich auch sehr passend. Wir haben auch die analysiert. Die bieten doch meistens nicht die Temperaturen, die wir brauchen und sind meistens auch nur eingeschränkt zugänglich. Das heißt, sie haben bestimmte Öffnungszeiten, oder sie sind noch nicht ganz inklusiv ausgestattet, für alle Menschen zugänglich. Und da gibt es durchaus Nachbesserungsbedarf.
Also was ich in einem Artikel über ein ganz anderes Land gelesen habe, über Belgien, ist, wie gravierend das ist, wenn ein Spital nicht richtig klimatisiert ist. Belgien hat offenbar traditionell ein wenig kühleres und ein wenig feuchteres Klima im Allgemeinen und war wirklich überrascht, wurde überrollt von dieser Rolle, von dieser Hitzewelle und wurde dann tatsächlich, die Spitäler waren dann hochgradig ausgelastet, genauso mit Menschen, die es zu Hause nicht mehr prestieren konnten. Und sie hatten dann aber auch nicht genügend Räume zur Verfügung, wo sich die erholen konnten. Also abgesehen davon, dass Leute wirklich starben, sie hatten im Juni 16.000 mehr Tote als sonst, das ist sehr viel, haben sie auch nicht wirklich sozusagen Menschen in Anführungszeichen nicht gerade heilen, aber zumindest wieder einigermaßen in Balance bringen können. Haben Sie eine Einschätzung davon, wie das in der Schweiz ist? Haben wir da mehr Ressourcen? Haben wir vielleicht schon mehr Bewusstsein, dass das passieren kann, eine solche Hitzewelle?
Ich glaube, die Schweiz hat in der Vergangenheit auf das sich kulturell eingestellt, was häufig vorkommt. Und da sind wir in Mitteleuropa vor allem auf Kälte ausgerichtet. Wir sind darauf ausgerichtet, zum Beispiel Obdach- und wohnungslose Personen vor Kälte zu schützen. Da gibt es tolle Einrichtungen, Notschlafstätten etc. Da haben wir ein ganzes Register an Maßnahmen entwickelt. Hitze ist noch nicht in unserem kulturellen Gedächtnis eingeschrieben und es gibt noch keine etablierten greifenden Maßnahmen, die man sofort umsetzen und ausführen könnten. Das heißt nicht, dass es nicht anderenorts Beispiele gibt, auf die man zurückgreifen könnte. Hier ist es noch nicht etabliert. Das heißt, wir sind da eigentlich am Anfang und realisieren jetzt Stück für Stück, dass es tatsächlich notwendig ist, dort genauso Maßnahmen zu treffen, wie wir es traditionell gegen Kälte getan haben.
Also was ich so beobachtet habe ist, ich habe ja selbst ein Buch über grüne Städte geschrieben, dass das Thema Beschattung, Begrünung natürlich jetzt auch wieder intensiv diskutiert wurde. Und das ist auch richtig so. Wir müssen auch aber darüber nachdenken, das sind Generationenprojekte. Also wenn wir neue Bäume pflanzen wollen, dann geht das 30 Jahre, bis die wirklich volle Kronen entwickelt haben und die Kühlung bringen, die wir gerne hätten und die Befeuchtung bringen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir in diesen Bereichen arbeiten. Aber was für mich sehr deutlich wurde, ist, dass ja eigentlich diese akuten Maßnahmen, also jetzt ist es 3 Monate lang in Wellen ununterbrochen heiß, oder? Das erfordert eigentlich andere Dinge. Also natürlich bin ich froh um jeden Baumschatten, den ich habe auf dem Weg zum Migros oder wenn ich an einer Tramhaltstelle stehe. Und ich sehe auch, dass unterdessen eigentlich alle Leute sich in den Schatten flüchten an einer Haltestelle oder am Straßenrand. Das heißt, es ist sicher schön, wenn es dort grüner wird. Aber die andere Situation ist, was machen wir, wenn es wirklich akut wird, wenn Leute so leiden, dass sie ins Spital müssen oder wenn sie halt wirklich eigentlich langsam depressiv werden in ihren Wohnungen. Dafür scheint mir, das haben Sie es eben erwähnt, dafür ist mir noch zu wenig Push da.
Ja, also Push auf der anderen Seite, aber auch Instrumente, wie man das umsetzt. Der Bund hat da 2011, glaube ich, Vorgaben gemacht, wie man sogenannte Hitzeaktionspläne erstellt und was die enthalten müssen. Solche Aktionspläne umfassen zwei verschiedene zeitliche Ebenen. Sie haben von Klimaanpassung eben gesprochen, das heißt von all den Maßnahmen, die jetzt diskutiert werden, um Städte zu begrünen, um mehr Schatten und mehr kühle Räume im Außenraum anzubieten. Aber solche Aktionspläne beinhalten eigentlich auch kurzfristige Maßnahmen. Also eine Organisation, eine Vorbereitung einer Gemeinde, eines Kantons auf Hitzewellen, sodass dann in dem Moment, in dem sie auftritt, sofort gehandelt werden kann. Und in diesem Bereich gehören auch kühle Räume, die man der Bevölkerung bereitstellt, welcher Art sie denn dann auch sein sollen. Aber in dem Moment gehört nicht nur Information dazu, nicht nur Verhaltensinformation, sondern tatsächlich auch Bereitstellung von Infrastruktur.
Sie sagen, der Bund hat da eigentlich was zur Verfügung gestellt. Dann sind meistens die Kantone bzw. die Städte selbst in der Pflicht, diese Umsetzungen dann auch zu machen. In Basel gibt es einen Hitzemaßnahmenplan unterdessen, der zum Teil halt eben auch wieder sehr stark auf Information ausgerichtet ist. Ein wenig noch so Sprühnebel und solche Trinkbrunnen im Außenraum und solche Themen. Die kühlen Räume, die habe ich irgendwie noch nicht gesehen. Oder vielleicht bin ich da, habe ich das Dokument noch nicht genügend gut angeschaut. Aber was ich natürlich kenne von Städten ist die enorme Arbeitsteiligkeit, Thementeiligkeit von Aufgabenbereichen, sodass vielleicht gar nicht die richtigen Allianzen innerhalb einer Behörde gemacht werden, um ein Thema eigentlich strukturell und systematisch zu bearbeiten. Was ist Ihr Eindruck?
Ja. Eigentlich teile ich Ihre Meinung. Die Organisation von Verwaltung ist natürlich arbeitsteilig gegliedert. Ein Hitzeaktionsplan, der umfasst aber ganz unterschiedliche Handlungsebenen, die in ganz verschiedene Bereiche der Verwaltung hineingreifen. Nehmen wir ein Beispiel, Sie pflanzen Bäume entlang einer Allee, die Sie planen, um Klimaanpassung zu betreiben, dann ist das Tiefbauamt vielleicht zuständig, es ist der Städtebau zuständig, der Verkehr. Und der sitzt normalerweise in einer ganz anderen Verwaltungseinheit, als wenn Sie jetzt einen kühlen Raum als gesundheitliche Schutzmaßnahme planen, dann müssten Sie bei der Gesundheitsabteilung, bei der Gesundheitsdirektion vorstellig werden. Und es ist so, dass gerade in diesen Bereichen die komplexe Anpassung erfordern, die Abstimmung noch nicht da ist, die Budgets nicht koordiniert sind und deswegen auch nicht an einem Strang gezogen wird bislang. Und das könnte eben ein Aktions- oder Maßnahmenplan, der wirklich differenziert alle unterschiedlichen Ebenen abdeckt, Der könnte das ermöglichen. Da muss man natürlich aber auch versuchen, die Verwaltung entsprechend aufzustellen, sodass sie handeln kann.
Genau. Es ist eigentlich für uns jetzt so vereinfacht gesagt eigentlich ganz logisch, oder? Das sind ja eigentlich kurze Wege, könnte man sagen. Wenn man jetzt bedenkt, dass es dann ja noch den Kanton gibt, der ist in Basel jetzt zufälligerweise fast deckungsgleich mit der Stadt. Und dann eben noch die Bundesebene, wo es dann schon ein wenig weiter weg ist, oder was da getan werden müsste. Also wir haben mal ein Vorgespräch gehabt und überlegt, ja, vielleicht müsste man so etwas wie eine Taskforce bilden, wie damals bei Corona. Drängt sich bei Ihnen so irgendwie einen Lösungsweg auf?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt verschiedene Ebenen, auf der gehandelt werden kann. Und natürlich haben auch die unterschiedlichen Planungsebene unterschiedliche Zuständigkeiten. Und sicher ist es so, dass die Kantone erstmal vom Bund aufgefordert worden sind, Hitzeaktionspläne zu machen. Es gibt da gute Vorlagen, es gibt auch Unterstützung bei der Umsetzung. Das ist das, was der Bund im Moment tut. Auf der anderen Seite könnte man natürlich mal diskutieren, inwiefern der Bund andere Maßnahmen ergreifen müsste, wenn es um den Schutz seiner Bevölkerung geht oder wer eigentlich diese Handlungen vornehmen kann. Eigentlich im Prinzip ist es der Kanton oder die kantonale Ebene, die dafür verantwortlich sind. Gerade bei den Hitzeaktionsplänen ist es aber so, dass obwohl die Informationen bereitgestellt sind, die allerwenigsten Kantone bis jetzt einen solchen Maßnahmeplan umgesetzt haben. Jetzt liegt es eigentlich bei den Kantonen, das zu tun. Und man könnte sich jetzt fragen, gibt es da in irgendeiner Weise eine Vollzugslücke? Eigentlich nicht, aber das könnte man natürlich diskutieren. Wie kann der Bund die Kantone dazu motivieren, das schneller zu erledigen? Dass die Kantone das selbst übernehmen, finde ich absolut richtig, weil ja natürlich jede Region unterschiedliche Voraussetzungen hat und das nach ihren Gegebenheiten, nach dem Ermessen anpasst. Aber wir müssen jetzt schnell auf den Weg bringen, was da angedacht ist. Und dafür gibt es im Moment noch keine richtigen Ansätze. Ich denke, das ist jetzt realisiert worden, gerade in diesem Sommer. Und es wird sicher auch auf den Weg gebracht. Nur müssen wir da wahrscheinlich mit einer anderen Geschwindigkeit arbeiten, als wir das vorher getan haben, um das auch umzusetzen.
Ja, ich habe bei meinen Recherchen ein Postulat einer grünen Politikerin gesehen aus dem Parlament. Die hat schon 2022, da war auch eine Hitzewelle, den Bund aufgefordert, eigentlich mehr Koordination zu leisten eigentlich. Worauf der Bund dann geantwortet hat, können wir aus regulatorischen Gründen nicht, weil wir eigentlich eine föderale Struktur haben und eigentlich die Kantone selbst aktiv werden müssen. Aber vielleicht gibt es trotzdem Möglichkeiten, aber das ist jetzt nicht auf meiner Ebene, das in irgendeiner Weise zu unterstützen. Oder manchmal kann die Dringlichkeit einfach schon nur durch Agenda-Setting stattfinden, indem man Koordinationsgefäße zumindest schafft, Austauschgefäße schafft und so weiter. Sie haben im Vorgespräch für mich etwas sehr Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, ja, in der Schweiz ist der Staat eigentlich, ich meine damit eigentlich durchaus auch die kantonale Ebene, traditionell schlank und auch eher zurückhaltend im Maße, wie sie Steuern erheben. Das heißt, vielleicht ist es ja auch eine Frage des Geldes, ob und wie schnell man Infrastruktur erarbeitet. Weil hier geht es um Räume, es geht um Klimaanlagen in Räumen, es geht um eine möglichst durchgehende flächendeckende Form von eigentlich dieser Klimainfrastruktur, die mal nicht einfach eben nur Begrünung ist, sondern die eine ganz gebäudebezogene Infrastruktur sein müsste. Da braucht es Geld dafür, oder?
Ja, da braucht es sicher Geld, aber ich denke, das ist gar nicht der entscheidende Faktor, weil es gar nicht so teuer ist, diese Maßnahmen umzusetzen. Gerade wenn man Beispielen folgt, wie sie ja die Stadt Wien aufgezeigt hat, sehr erfolgreich in den letzten 4 Jahren, kann man bestehende soziale Einrichtungen nutzen, sollte man auch unbedingt nutzen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, um so ein Angebot zu schaffen. Das heißt, die Nachrüstung oder Anpassung der einzelnen Räume ist gar nicht so kostenintensiv. Es geht aber in erster Linie darum, zu realisieren, dass es hier einen wichtigen Bedarf gibt und dass das tatsächlich etwas ist, was in den Bevölkerungsschutz gehört. Und da, glaube ich, sind wir in der Hierarchie der Wichtigkeit noch unten und Verwaltungen planen ihre Budgets immer im Voraus und die sind einfach nicht budgetiert im Moment. Und da, denke ich mal, wird dieser Sommer sehr wahrscheinlich etwas verändern. Das Zweite ist, denke ich mal, dass Hitzeaktionspläne eher komplex sind, um sie zu erstellen. Man muss, wie wir vorhin besprochen haben, verschiedene Abteilungen miteinander koordinieren und abstimmen. Man braucht vielleicht auch Personal, um das zu koordinieren, einen Klimabeauftragten oder jemanden, der die Sachen abstimmt. Häufig ist das von der personellen Ausstattung gar nicht gegeben oder es gibt auch gar nicht das Know-how oder die Ressourcen personeller Art aktuell, um sowas zu bewältigen. Entweder man unterstützt das dann von dritter Seite oder man muss diese Stellen erstmal schaffen. Und auch das ist etwas, das man nicht einfach innerhalb von 6 Wochen macht, sondern das dauert vielleicht und hoffentlich sehen wir die ersten Ergebnisse oder die ersten Früchte im kommenden Sommer. Wenn man jetzt beginnt, die Budgets werden bis November gemacht, das heißt, jetzt budgetieren, bitte.
Genau. Also ich habe in meinem Buch ja 2 Beispiele von solchen Hitze-Notfallplänen beschrieben. Die eine ist in Melbourne und die andere war in Mannheim oder ist immer noch in Mannheim. An Mannheim hat mir sehr gut gefallen, dass die sehr systematisch sagen, es gibt Akutsituationen, es gibt mittelfristige und es gibt langfristige Maßnahmen und die müssen miteinander koordiniert werden. Und das haben wir jetzt ein wenig angesprochen, scheitert vielleicht daran, dass man noch nicht eigentlich gemeinsam an der Aufgabe arbeitet über die Departemente hinweg. Das Zweite, was ich von Melbourne gelernt habe, ist eine ähnliche Form von Koordination. Aber dort gibt es wirklich den Chief Heat Officer. Oder ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt, aber es gibt eine Person, die das bündelt, die das Know-how hat, die die Maßnahmen bündelt und die auch wieder eigentlich die kühlen Räume koordiniert mit kühlen Straßen, nennen sie das, Cool Routes, wo man auf einer Karte sehen kann, auf einer digitalen Karte, wenn ich da von A nach B muss, wie komme ich am kühlsten dorthin und nicht wie am schnellsten. Das ist ein Paradigmenwechsel, oder den wir noch nicht gemacht haben. Also es sind solche auch ganz tolle kleine Innovationen, die helfen könnten. Sie haben ein wenig schon von Wien erzählt. Wenn Sie jetzt so wirklich also in die Best-Practice-Kiste greifen würden, was denken Sie, wovon könnten wir jetzt wirklich auch noch mehr profitieren bei uns?
Ich denke, so eine Abstimmung von Klimaanpassung und Gesundheitsschutz wäre absolut sinnvoll. Da sind auch die Städte und Gemeinden immer noch dabei, das als 2 verschiedene Sachen zu betrachten. Sie sehen auch noch nicht, dass es, selbst wenn man kühle Räume hat, auch gewährleistet werden muss, dass die Menschen diese erreichen können. Und gerade wenn wir an ältere Personen denken, dann ist es vor allem die Erreichbarkeit, die hier ein großes Fragezeichen in die Planung von kühlen Räumen hineinbringt. Und es ist gar nicht mal die Bereitstellung eines Raumes. Ich glaube, da sind wir sehr einfach dabei. Das können wir sehr schnell umsetzen. Aber wie bringt man jemanden, der 75 oder 80 Jahre alt ist und nicht gut zu Fuß, in einen kühlen Raum? Das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung und auch eine ganz andere organisatorische Herausforderung. Und ich finde das natürlich eine sehr tolle Idee, Klimaanpassungsmaßnahmen mit Schutzmaßnahmen kombinieren zu können. Und dann muss man da auch gar keine große Bevölkerungsschutzaufgabe draus machen, sondern kann natürlicherweise einfach Räume, die häufig besucht werden und sehr beliebt sind, für alle möglichen Vereinsaktivitäten etc. So ausstatten, dass sie auch in diesem Fall gut funktionieren.
Und vielleicht ein letztes noch. Mir hat das sehr gut gefallen. Sie haben das letzte Mal einen Begriff verwendet, den ich so wahnsinnig wichtig finde. Sie haben von einer Hierarchie des Leidens gesprochen. Und das heißt, es braucht wie ein Bewusstseinswandel, dass wir die Hitzetoten ernst nehmen, oder? Oder die Gefährdung, die gesundheitliche Gefährdung. Möchten Sie das vielleicht noch zum Abschluss noch mal kurz ausführen, was das ist, die Hierarchie des Leidens?
Ja, das kann ich gerne tun. Das ist die Überschrift, die Headline eines Artikels gewesen, über den ich in den letzten Wochen gestolpert bin in der Zeit, in der Wochenzeitschrift, in der Deutschen, war da ein Artikel drüber, der sich die Frage gestellt hat, warum haben wir eigentlich so wenig Aufmerksamkeit auf diese Hitzetoten gerichtet? Warum erhalten andere Fälle so viel mehr Aufmerksamkeit? Warum ist das so wenig sichtbar? Obwohl es eigentlich keine kleine Menge ist von Personen, die tatsächlich stirbt. Man misst das an Übersterblichkeit statistisch gesehen. Und das sind 10-12% mehr Personen, die in den Wochen der Hitzewelle gestorben sind. Das ist wirklich eine beachtliche Zahl, auch in der Schweiz. Und das sind eigentlich Menschen, die nicht hätten sterben müssen. Und das finde ich da sehr entscheidend. Die Hierarchie des Leidens bedeutet, dass natürlich jemand, der an einem Herz-Kreislauf-Versagen stirbt, nachts in seinem Bett keine große mediale Aufmerksamkeit erfährt. Das sind Personen, denen man den Hitzetod auch nicht sofort ansieht. Man kann auch nicht am Anfang sagen, ist der wirklich an Hitze gestorben? Das sind alles sehr leise Tode, die da gestorben werden. Und die müssen wir stärker in das Bewusstsein rücken, weil das sind Menschen, die es zu schützen gilt.
Danke vielmals, Frau Herth. Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Und irgendwie bin ich trotzdem ein wenig optimistisch nach diesem Gespräch mit Ihnen, weil eigentlich die Aufgabe gar nicht so groß ist, sondern es ist eine Frage des Willens, der Planung, ein wenig Geld schon, der Koordination und dann hoffentlich auch ab und zu ein wenig Innovation, um noch kleine, ungeklärte Schnittmengen dann auch noch irgendwie gleich in Angriff zu nehmen. Also eigentlich könnten wir das schon sehr bald machen, wenn wir nicht gleich wieder im Sinne der Hierarchie des Leidens vergessen, was wir jetzt eben durchlitten haben die letzten Monate.
Ja, genau. Und das, denke ich, ist sehr entscheidend. Die Personen, mit denen ich bislang gesprochen habe, haben alle gesagt, dass es jetzt tatsächlich eingesunken wäre. Also ich glaube an diesen Bewusstseinswandel. Ich hoffe sehr, dass nach diesem Bewusstseinswandel jetzt auch gehandelt wird. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, das sind alles Maßnahmen, die auch zur grundsätzlichen Lebensqualität beitragen. Das heißt, wenn wir jetzt immer von Schutz und Tod gesprochen haben, dann ist das natürlich die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass das kleine Maßnahmen sind, die uns alles, das Leben in der Stadt eigentlich ein bisschen lebenswerter machen würden. Insofern profitieren wir eigentlich alle davon, wenn wir mehr an die Hitze denken und mehr zum Hitzeschutz tun.